Fenoglio tut sich leid. Fenoglio lag im Bett, wie so oft in den letzten Wochen. Oder waren es schon Monate? Egal. Missmutig blickte er hinauf zu den Feennestern über seinem Kopf. Fast alle waren verlassen, bis auf eines, aus dem es endlos schnatterte und kicherte. Es schillerte bunt wie ein Ölfleck auf dem Wasser. Orpheus. Die Feen in dieser Welt waren blau zum Teufel. Schwarz auf weiß war das nachzulesen. Was bildete dieser Kalbskopf sich ein, sie bunt wie den Regenbogen zu färben? Und was es noch schlimmer machte, sie vertrieben die Blauen, wo immer sie sich breit machten. Bunte Feen, gefleckte Kobolde. Angeblich liefen auch schon ein paar vierarmige Glasmänner herum. Der Kopf tat Fenoglio weh, wenn er nur daran dachte. Und es verging kaum eine Stunde, in der er das nicht tat, in der er sich nicht fragte, was Orpheus nun gerade wieder zusammenschrieb in seinem großen, feinen Haus, in dem er Hof hielt, als wäre er der wichtigste Mann von Ombra. Fast jeden Tag schickte er Rosenquarz zum Spionieren dorthin, aber man konnte nicht sagen, dass der Glasmann allzu viel Talent für diese Aufgabe bewies. Nein, wahrlich nicht. Außerdem hatte Fenoglio den Verdacht, dass Rosenquarz statt zu Orpheus viel lieber in die Gasse der Näherinnen schlich, um dort seinen weiblichen Artgenossinnen nachzustellen. »Nun, Fenoglio«, dachte er mürrisch, »du hättest diesen Glasköpfen eben etwas mehr Pflichtbewusstsein in ihre dummen Herzen schreiben müssen. Leider nicht dein einziges Versäumnis.« Er griff gerade zu dem Rotweinkrug, der neben seinem Bett stand, um sich über diese deprimierende Erkenntnis hinwegzutrösten, als eine kleine Gestalt etwas atemlos oben an der Dachluke erschien. Na endlich! Rosenquarz Glieder, sonst blassrosa, waren karmesinrot angelaufen. Glasmänner konnten nicht schwitzen, sie verfärbten sich, wenn sie sich allzu sehr anstrengten. Auch diese Regel hatte natürlich er selbst aufgestellt. Er konnte beim besten Willen nicht mehr sagen, warum. Aber was kletterte der närrische Kerl auch über die Dächer? Was für ein Leichtsinn mit Gliedern, die schon zersplitterten, wenn die dummen Dinger vom Tisch fielen. Ja, ein Glasmann war sicherlich nicht die Idealbesetzung für einen Spion, aber andererseits waren sie bei ihrer Größe ausgesprochen unauffällig. Und wenn ihre Glieder auch arg zerbrechlich waren, so war ihre Durchsichtigkeit doch mit Sicherheit eine ganz exzellente Eigenschaft für geheime Erkundungen. »Nun, was schreibt er? Erzähl schon!« Fenoglio nahm den Krug und tappte auf nackten Füßen zu dem Glasmann hinüber. Einen Fingerhut Rotwein verlangte Rosenquarz als Bezahlung für seine Spionagetätigkeit, die, wie er nicht müde wurde zu betonen, keineswegs zu den klassischen Aufgaben eines Glasmanns gehörte und daher zusätzlich entlohnt werden musste. Der Fingerhut war kein allzu hoher Preis, wie Fenoglio zugeben musste, aber bislang hatte Rosenquarz auch noch nicht allzu viel herausgefunden. Außerdem bekam der Wein ihm nicht. Er wurde nur noch aufmüpfiger davon und musste stundenlang rülpsen.
»Kann ich vielleicht erst einmal zu Atem kommen, bevor ich Bericht erstatte?« sagte er mit spitzer Stimme.
»Na bitte, aufmüpfig. Und wie schnell er immer beleidigt war.«
»Du atmest doch, und reden kannst du offenbar auch.«
Fenoglio pflückte den Glasmann von der Schnur, die er ihm an der Dachluke befestigt hatte, damit er sich von dort abseilen konnte, und trug ihn zu dem Tisch, den er auf dem Markt gegen sein Schreibpult eingetauscht hatte.
»Also, noch einmal«, sagte er, während er ihm einen Fingerhut aus dem Weinkrug schöpfte. »Was schreibt er?«
Rosenquarz schnupperte an dem Wein und rümpfte die dunkelrot verfärbte Nase.
»Dein Wein wird auch immer schlechter«, stellte er mit beleidigter Stimme fest. »Ich sollte eine andere Bezahlung verlangen.«
Verärgert zog Fenoglio ihm den Fingerhut aus den gläsernen Händen. »Noch hast du dir nicht einmal den hier verdient«, polterte er.
»Gib es schon zu!« »Du hast erneut gar nichts herausgefunden, nicht das Geringste!«
Der Glasmann verschränkte die Arme.
»Ach nein?«
Es war zum Verrücktwerden, und man konnte ihn nicht einmal schütteln, aus Angst, ihm dabei einen Arm oder gar den Kopf abzubrechen. Mit finsterer Miene stellte Fenoglio den Fingerhut zurück auf den Tisch. Rosenquarz tauchte den Finger hinein und leckte ihn ab.
»Er hat sich wieder einen Schatz herbeigeschrieben.«
»Schon wieder? Teufel! Er verbraucht mehr Silber als der Hänfling!«
Es wurmte Fenoglio immer noch, dass er nie selbst auf diese Idee gekommen war. Andererseits,
Er hätte einen Leser gebraucht, um seine Worte in klingende Münzen zu verwandeln, und er war nicht sicher, ob Maggie oder ihr Vater ihm für solch prosaische Ziele ihre Zunge geliehen hätten. Gut, einen Schatz, was noch?
Oh, er schreibt einiges, aber er scheint mit dem wenigsten zufrieden zu sein. Habe ich schon erzählt, dass jetzt zwei Glasmänner für ihn arbeiten? Der Vierarmige, mit dem er sich überall gebrüstet hat?
Rosenquarz senkte die Stimme, als wäre es zu furchtbar, es auszusprechen.
Er soll ihn vor Wut gegen die Wand geworfen haben. Jeder in Ombre hat davon gehört, aber Orpheus bezahlt gut.
Fenoglio ignorierte den vorwurfsvollen Blick, den der Glasmann ihm bei dieser Bemerkung zuwarf.
Und so arbeiten jetzt diese zwei Brüder für ihn, Jaspis und Eisenglanz. Der Ältere ist ein Scheusal, er...
Zwei? Wozu braucht der Kalbskopf zwei Glasmänner? Pfuscht er nun schon so eifrig in meiner Geschichte herum, dass einer nicht ausreicht, ihm dafür die Federn zu spitzen?